Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Hallo Herr Pörksen, herzlich willkommen.
Guten Tag, ich grüße Sie, hallo.
Schön, dass Sie da sind. Sie sind per Leitung zugeschaltet. Sie waren vor kurzem aber nicht in Tübingen, sondern für 4 Monate tatsächlich in den USA. Sie waren nämlich Fellow am Thomas-Mann-Haus in Los Angeles von Juni bis September, also zu einer Zeit, in der sonst fast niemand in die USA rein durfte. Wie war es denn für Sie, mal wieder eine längere Reise anzutreten nach so langer Zeit?
Das war eine wunderbare Zeit. Ich war tatsächlich bis Mitte Oktober da und dann im Juni angekommen nach dieser pandemischen Tristesse in Deutschland, einer der ersten Fellows, die wieder ein Visum bekommen haben, alleine im Thomas-Mann-Haus, hatte so eine eigene Magie, ist ein wunderschönes Haus in Pacific Palisades, in der Riviera, Seite der, von Pacific Palisades, und das war großartig, denn es gab bei all den amerikanischen Schriftstellerinnen und Künstlern und Leuten, die ich da getroffen habe, so eine gewissermaßen nachholende Gesprächsbegeisterung, also eine Freude am Austausch nach dieser Phase, in der man ja in der Gefahr war, sich wieder in so einen Einsiedlerkrebs zurückzuverwandeln oder in eine Zoom-Kachel, je nach Perspektive.
Ich wollte gerade sagen, die Zoom-Kachel, die sind uns allen, glaube ich, immer noch gut in Erinnerung. Sie haben sich dort in L.A. unter anderem viele Gedanken über die Klimakrise gemacht. Das wird eins unserer Themen sein heute in dieser Stunde. Und wir schauen natürlich nach Glasgow, wo die Klimakonferenz ja in die Verlängerung gegangen ist. Und die Corona-Lage, die wird uns auch beschäftigen. Diese Woche war, ja, ich würde sagen, eine Woche der Negativrekorde, leider. Denn schon wieder meldet das Robert-Koch-Institut heute eine 7-Tage-Inzidenz, die noch nie vorher hier in Deutschland so hoch war. Sie liegt heute bei 277,4. Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen ist in dieser Stunde mein Gast. Wir sortieren die Themen dieser Woche und da gehört Corona natürlich dazu. Herr Pörksen, gestern hat der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, den Ernst der Lage deutlich gemacht. Und das hat er gesagt.
Es ist 5 nach 12. Mindestens 90% der Menschen in unserem Land müssen eine Immunität haben. Um die Situation so rasch wie möglich zu entschärfen, müssen alle zusätzlich ihr Verhalten ändern. Ich persönlich werde keine Silvesterparty besuchen.
Wie geht's Ihnen, wenn Sie das hören, Herr Pörksen? Wie halten Sie das? Würden Sie auch sagen, Silvesterparty, nein, danke? Oder sagen Sie Dinge momentan wieder ab?
Na, es werden im Moment wieder viele Dinge abgesagt. Die Lehre stellt längst wieder in Richtung Online um, was mir für die Studierenden unendlich leid tut, die zum Teil ja seit 1,5 Jahren an der Universität sind und noch nie wirklich an der Universität waren, sondern vor der Schrankwand ihrer Eltern sitzend in die Welt senden oder so etwas. Aber was mich wirklich beschäftigt an diesen Sätzen, sie kommen eigentlich zu spät. Das ist kein Vorwurf in Richtung von Herrn Wieler, sondern eher in Richtung der Politik. Denn diese Situation hatten wir ja gefühlt schon etliche Male und definitiv auch im Faktischen schon wiederholt. Also Politik reagiert, das ist das traurige Ergebnis dieser Beobachtung der Krisenbekämpfung. Politisches Handeln oder wissenschaftliche Einsicht führt nicht zu politischem Handeln und Politik reagiert definitiv zu spät. Das Wichtige in dieser Pandemiebekämpfung, bevor das exponentielle Wachstum einsetzt, ist ja, dass man rechtzeitig proaktiv handelt. Und genau das ist erneut nicht passiert. Eine verstolperte Impfkampagne, keine klare Strategie für die dritte Impfung, keine zielgruppenspezifische Ansprache derjenigen, die sich jetzt doch vielleicht noch impfen lassen sollten. Wenn Sie das vergleichen europaweit mit den Zahlen, dann sehen Sie, also Portugal ist dabei, 88% haben die Erstimpfung erhalten, sich aus dieser Pandemie herauszuimpfen. Und Deutschland ist mit knapp 70% das Schlusslicht. Warum?
Immerhin würde ich aber sagen, ein bisschen was passiert. Also das Robert-Koch-Institut, ich würde zugeben, ein kleiner Schritt, hat aber gestern zum Beispiel eine neue Farbe vorgestellt für die Landkreise, die in der Inzidenz bei über 1000 sind. Violett ist das. Ist natürlich erstmal ein Symptom dieser Lage, dass man da reagieren muss. Aber zum Beispiel sind ja auch erst Mitte Oktober die kostenlosen Schnelltests abgeschafft worden, um eben Anreize für mehr Impfungen zu schaffen. Man hat jetzt festgestellt, das hat nicht hingehauen. Seit heute dürfen Menschen sich eben wieder kostenlos testen lassen. Also es gibt ja schon Reaktionen.
Natürlich, es gibt Reaktionen, aber eben Reaktionen und kein proaktives Handeln. Die Impfzentren hat man geschlossen, jetzt sieht man, es ist ein Fehler, sie werden gerade wieder aufgebaut. Und die Corona-Politik der Bundesregierung driftet so in ein Machtvakuum zwischen einer Kanzlerin Angela Merkel und einem potenziellen Kanzler Scholz. Erkennbar versucht man, gewissermaßen Schrammen zu vermeiden, möchte nicht mit diesem Thema heimgehen. Es ist sehr unklar, was die einzelnen Parteien eigentlich positiv wollen im Sinne der Pandemiebekämpfung. Wir wissen von der FDP sehr klar, was sie alles nicht will. Aber in diesem Machtvakuum tritt aus meiner Sicht an die Stelle von Führung und zielgerichteter Pandemiebekämpfung tritt Kommunikation, tritt das Miteinander reden und Miteinander diskutieren und dies bei einer vergleichsweise immer noch zu schlechten Impfquote. Sehen Sie, je länger die Zeit dauert, desto wahrscheinlicher ist es ja, dass diese Viren erneut mutieren. Mit der ersten ursprünglichen Virusvariante hätte eine Impfquote von 60% gereicht. Aber durch die Mutation braucht es jetzt eben gut 90%. Und in diesem Sinne, Sie können eine Pandemie auch jetzt kommunikationstechnisch nur so bekämpfen, indem sie vorausschauend handeln. Also die große Krisenrede, die große Brandrede muss eigentlich, das muss das Prinzip von Kommunikation sein, die muss gehalten werden, bevor jemand das Feuer oder bevor alle das Feuer oder überhaupt nur den Rauch sehen. Und diese vorausschauende Emotionalisierung und auch dieses vorausschauende Handeln auf der Basis von Modellrechnung, auf der Basis eines Verständnisses von exponentiellem Wachstum, das ist ganz unbedingt geboten. Und das sehe ich nicht, sondern immer das Prinzip der Reaktion.
Immerhin hat sich heute die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel geäußert. Ich muss zugeben, ich war auch ein bisschen erstaunt, wie ruhig sie in den letzten Wochen war. Man hat immer mal Fernsehbilder gesehen, in denen sie sich zum Beispiel mit Olaf Scholz durchaus beraten hat. Aber sie selber ist zumindest medial recht ruhig geblieben. Aber heute in ihrem Videopodcast hat sie das Wort ergriffen und sie sagt, es sind sehr schwierige Wochen, die vor uns liegen. Und sie appelliert eben auch nochmal an die Menschen, sich impfen zu lassen. Also ergreift sie ja doch das Wort. Ich würde Ihnen recht geben, das ist nicht proaktiv genug, aber doch wieder ein Appell, doch der Versuch zu sagen, ich habe jetzt hier die Macht über die Kommunikation und sage, wo es lang geht.
Aber der Appell im Moment des drohenden Kontrollverlusts. Sehen Sie, seit Sommer warnen die unterschiedlichsten Virologinnen und Virologen sehr, sehr klar, weisen darauf hin, wie notwendig die Auffrischungsimpfung ist. Wir haben die Studien aus Israel, mehr als die Hälfte der Menschen dort hat die Drittimpfung erhalten. Also man könnte es wissen und man könnte entsprechend handeln. Aber ich will kein total schwarzes Bild machen, denn wir haben natürlich auf der Seite der Wissenschaft, auf der Seite der Unternehmen, auf der Seite der Virologen, auf der Seite der Impfstoffentwickler eine großartige Arbeit. Aber in der Summe muss man aus meiner Sicht sagen, national und aber auch international sehr viel politische Inkompetenz. Denn auch international ist ja eines ganz klar, kein einzelnes Land kann, ohne dass man unendlich wechselseitig und im globalen Maßstab viralen Ping-Pong spielt, kein einzelnes Land kann sich gewissermaßen aus dieser Pandemie herausbewegen, ohne dass die anderen Länder mitziehen. Sehen Sie einen globalen Plan der Impfstoffverteilung? Ich sehe sehr viel ungeheure Ungerechtigkeit in der Impfstoffverteilung in manchen Ländern. Verfällt der, wir denken zu Recht, aber es ist natürlich im globalen Maßstab auch schwierig zu erklären über die Drittimpfung nach, während andere Länder ganz geringe, minimale Impfquoten haben und das Virus da durchrauscht und sich potenziell ganz anders vermehren und eben auch wieder mutieren kann. Also es ist ja ein, sag ich mal, global und politisch gesprochen hochinteressanter Moment. Eine egoistische Pandemiepolitik, man denkt nur an sich, und eine altruistische Pandemiepolitik, man denkt vor allem an die anderen, sind im Grunde genommen identisch. Man kommt gewiss im Weltmaßstab nur gemeinsam aus dieser schrecklichen Situation heraus. Und insofern auch international betrachtet, ich sehe keinen, so leid es mir tut, keinen globalen Plan, der da ein Signal gibt, dass es so etwas wie eine pandemische Weltinnenpolitik geben könnte.
Immerhin, nächste Woche wird sich rausstellen, ob es vielleicht zumindest für Deutschland einen bundesweiten Plan, jetzt nicht direkt einen globalen, aber einen bundesweiten Plan geben könnte. Denn voraussichtlich am Donnerstag soll es ein neues Bund-Länder-Treffen geben. Vielleicht werden ja dann mit Verzögerung doch noch wirksame Maßnahmen beschlossen oder zumindest angekündigt. Der Konflikt rund um Geflüchtete, die der belarussische Machthaber Lukaschenko nach Minsk einfliegen lässt und die sich dann in Richtung EU aufmachen, spitzt sich die ganze Woche lang schon immer weiter zu. Polen hat jetzt zum Beispiel 15.000 Soldatinnen und Soldaten an der Grenze zu Belarus stationiert, um die Menschen davon abzuhalten, die Grenze zu passieren. Und Belarus und Russland haben reagiert. Die haben daraufhin jetzt Militärübungen mit Fallschirmjägern in der Nähe abgehalten. Herr Pörksen, was würden Sie sagen? Sollen diese Kraftbilder davon ablenken, dass im Grenzgebiet gerade viele Menschen in der Kälte ausharren, in der Hoffnung, in die EU einreisen zu können?
Also es ist ganz sicher ein Kampf der Bilder, der da im Moment stattfindet, auf dem Rücken von Menschen, die in diesem Grenzgebiet, in diesen Wäldern unterwegs sind, offenbar, wenn man den Berichten folgt, oft ohne Wasser, verwundet, frierend und gefährdet. Also es ist eine einzige Tragödie, die da stattfindet, und gleichzeitig ein Kampf der Bilder, die dann ganz unterschiedlich interpretiert werden. Die Bilder des Leidens, die jemand wie Lukaschenko gezielt produziert, um die EU noch weiter auseinanderzutreiben, ihre Zerstrittenheit zu erhöhen, die angebliche oder tatsächliche Verlogenheit des Westens anzuklagen, die Bilder, die dann im Innern Europas für Schockwellen sorgen, aber eben auch zum Beispiel auf polnischer Seite dann gleichsam für Gegenbilder der massiven Abschreckung. Insgesamt fällt mir auf, wie sehr sich, gerade wenn wir auf die Konflikte und auf die Demonstrationen und Auseinandersetzungen in Minsk oder Belarus blicken, wie sehr sich überhaupt die Bildlichkeit verändert hat. Denken Sie an die tanzenden Menschen zurück, an die vielen starken Frauen mit den Herzsymbolen, mit den Rosen, an die Gesänge auf den Straßen. Diese Oppositionsbewegung, so tragisch und dramatisch das ist, ist ganz offensichtlich nun zum Erliegen gekommen. Viele der Anführerinnen sind im Gefängnis, sind verhaftet worden. Mehr als 30.000 Menschen sind inhaftiert. Und nun sind andere Bilder an diese Stelle getreten, also keine Bilder der Schönheit, keine Bilder einer demokratischen Bewegung, sondern eigentlich Bilder, die schockieren und die einen zutiefst ergreifen in dem Leid, das da sichtbar wird.
Gleichzeitig, Sie haben gerade die Oppositionsbewegung angesprochen, gibt es ja trotzdem noch Stimmen, die laut zu hören sind. Also zum Beispiel bekommt heute die belarussische Oppositionelle Svetlana Tichanowskaja den Lothar-Kreisig-Friedenspreis der Stadt Magdeburg. Den bekommen Personen, die sich um Friedens- und Versöhnungsarbeit kümmern. Das heißt, ich würde trotzdem sagen, Sie haben recht, diese Bilder sind schrecklich und verheißen demokratisch dort in Belarus auch nichts Gutes. Aber trotzdem ist die Opposition noch laut und wird noch gehört, immerhin.
Ja, das stimmt. Und Frau Tichanowskaja hat ja auch vorgeschlagen, nun diese Eskalationsstrategie oder diese symmetrische Eskalation, die jetzt in Gang gekommen ist in der Auseinandersetzung zwischen Lukaschenko und der EU, beziehungsweise Putin und Lukaschenko und der EU weiterzutreiben, in keiner Weise auf die Situation so einzugehen, indem man die Flüchtlinge aufnimmt. Ich bin da nicht so sicher. Also ich will hier nicht gewissermaßen vom Spielfeldrand altkluge Bemerkungen machen, aber aus meiner Sicht ist es ja genau die Aufgabe, jetzt eine schwierige Doppelbotschaft zu formulieren. Einerseits harte Sanktionen gegenüber Lukaschenko, aber andererseits den Menschen vor Ort helfen, das unbedingt, aber ohne nun weitere anzulocken. Das ist genau die Kombination einer schwierigen Doppelbotschaft, die aus meiner Sicht gelingen sollte, aber ohne dass man selbst unmittelbar eine kommunikative Lösung sieht. Wie lässt sich das erreichen? Wie lässt sich das durchsetzen?
Ein kleiner Schritt wird ja schon versucht. Auf Druck der EU haben inzwischen Fluggesellschaften wie Turkish Airlines ganz konkret gesagt, ja, wir fliegen jetzt keine Menschen aus Syrien, dem Irak und dem Jemen mehr nach Minsk. Also zumindest der Versuch, dass eben nicht noch mehr Menschen ankommen. Aber Sie merken, ich sage das ganz zögernd, weil es einfach um Menschen geht und dieser Begriff Menschen als Waffen zu verwenden diese Woche so kursierte und das mich jedes Mal schüttelt. Aber ich trotzdem eben sagen würde, ein kleiner Schritt, um eben dieses menschliche Leid nicht noch zu vergrößern.
Ja, da haben Sie völlig recht aus meiner Sicht. Sie sehen auch daran, worauf eigentlich Lukaschenkos Macht basiert. Seine Macht basiert auf der Zerstrittenheit der EU, der Konzeptionslosigkeit und Konzeptlosigkeit der EU, die ganz unterschiedliche Strategien wählt, ganz unterschiedliche Formen des Umgangs mit Geflüchteten, von der brutalen Abschreckung bis zum Plädoyer für mehr Humanität.
Dass Klimakonferenzen in die Verlängerung gehen, das ist nichts Besonderes. Auch die Klimakonferenz in Glasgow hat dieses Schicksal ereilt. Es wird also noch verhandelt. Und wir haben meinen Kollegen Georg Ehring zugeschaltet, direkt aus Glasgow. Er verfolgt seit Beginn die Klimakonferenz für uns. Herr Ehring, erstmal Ihre Einschätzung. Jetzt ist der Entwurf für die Abschlusserklärung veröffentlicht. Heute Nachmittag soll der dann einstimmig beschlossen werden, wenn dann alles gut geht. Was sind denn die wichtigsten Punkte in diesem Abschlusserklärungsentwurf?
Die wichtigsten Punkte sind der Ausstieg aus der Kohle und aus der Finanzierung von Kohle, aus Subventionen für Kohle, sofern sie ineffizient sind. Das war schon in der ersten Version drin und ist heftig umstritten. Und das ist in der dritten Version auch drin, in der leicht abgeschwächten Form, wie es in der zweiten Version auch schon war. Es ist ein Aufruf drin zum Nachbessern der Klimaziele schon beim nächsten Klimagipfel, der im nächsten Jahr im November in Ägypten stattfinden soll. Das sind nach meinem Eindruck die wichtigsten Ziele. Es ist ein ganz klarer Bezug auf die Wissenschaft drin, der früher auch nicht so klar in solchen Dokumenten drin war. Das ist ein ganz großer Fortschritt. Es sind Mechanismen für die Bewältigung von Schäden und Verlusten und für den Ausgleich durch Industrieländer drin. Allerdings mehr als ein Prozess, da zu einem Ergebnis zu kommen, noch nicht zu einem Finanztopf etwa. Das Ganze soll um 1 Uhr im Plenum besprochen werden. Und dann werden wir sehen, was die Staaten davon halten. Es ist zu vermuten, dass dieser Vorschlag noch von beiden Seiten, also sowohl von Bremsern als auch von den vor allem Entwicklungsländern, die mehr wollen, unter Beschuss genommen wird. Und dann wird sich zeigen, ob er dann so bleibt oder möglicherweise in etwas ähnlicher Form angenommen wird oder ob das hier noch eine Nachtsitzung gibt oder ob die Konferenz morgen noch mal ran muss.
Klingt auf jeden Fall auch noch sehr geschäftig bei Ihnen im Hintergrund. Also ist noch voll der Laden dort, würde ich jetzt mal sagen. Herr Pörksen, Frage an Sie. Sie haben ja gerade gehört, was Herr Ehring gesagt hat, welche wichtigen Punkte da drin stehen. Heute Morgen haben Klimaaktivisten und Klimaaktivistinnen einen letzten Appell der Jüngeren, die nicht mitverhandeln, verteilt. Also da lagen die A4-Blätter vor den Verhandlungsräumen. Da stand drauf, dass das 1,5-Grad-Ziel eingehalten werden soll und die Jüngeren erinnern eben daran, dass Sie diejenigen sind, die mit den Entscheidungen, die heute getroffen werden, noch lange leben müssen. Für Sie als Medienwissenschaftler ist so ein analoges Flugblatt als Erinnerung an die wichtigen Punkte ein wirksames Medium, um eben auf die einzuwirken, die dann die Entscheidungen treffen?
Nun, ich glaube, da in einer solchen Gemengelage sind ja die Rollen ganz klar verteilt. Wir haben diejenigen, die für einen sehr viel entschiedeneren Klimaschutz plädieren. Und wir haben natürlich auch Hunderte, mehr als 500 Lobbyistinnen und Lobbyisten der Öl- und Gasindustrie, die dann dort vor Ort ist und in beide Ringen da um Einfluss. Aber vielleicht aus meiner Sicht, ich habe ja die Berichterstattung nur sehr indirekt oder verfolgt, ist es so, dass wir da in Glasgow einen Stimmungswechsel sehen, aber keinen wirklichen Paradigmenwechsel. Ja, die Tonlage hat sich verändert, man ist stärker, man betont die Notwendigkeit des Kohleausstiegs stärker, man betont das 1,5-Grad-Ziel sehr viel stärker, nimmt es in den Blick, hat ein anderes Problembewusstsein. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich die weltweiten Emissionen ansieht, dann kann man nach wie vor keine, letztlich, auch wenn ich an diesem Morgen jetzt etwas pessimistisch daherkomme, aber keine effektive Klimapolitik sehen im Sinne der Gestalt, dass die weltweiten Emissionen zurückgehen. Sie gehen nicht zurück, sie nehmen zu. Und insofern kann ich die entschiedene Stellungnahme der Aktivistinnen und Aktivisten vor Ort nur zu gut verstehen. Und vielleicht noch ein letzter Satz zur Rolle Deutschlands. Aus meiner Sicht haben wir eine sehr schwach und ich bin gespannt zu hören, von Herrn Ehring, ob er diese Einschätzung teilt, eine sehr schwache Positionierung Deutschlands erlebt. Beispiel, vielleicht nur ein einziges Detail, den möglichen Abschied vom Verbrennungsmotor. 24 Staaten verpflichten sich, 6 große Autohersteller verpflichten sich, ab dem Jahre 2035 nur noch emissionsfreie Autos zu bauen und zu verkaufen. Aber Deutschland ist nicht dabei. Warum? Weil ein abgewählter Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, da noch mal sein Veto einlegt. Und weil auch die potenziellen Regierungsparteien, die sich warm laufen, sich nicht richtig einig sind. Und das hat aus meiner Sicht die Rolle Deutschlands ganz klar geschwächt. Also diese Mischung aus Machtvakuum und ungeklärter Interessenslage.
Georg Ehring, nochmal die Frage an Sie nach Glasgow. Herr Pörksen hat gerade von diesem Stimmungswechsel gesprochen, den er aus der Distanz wahrnimmt, aber der aus seiner Sicht kein Paradigmenwechsel ist. Was würden Sie denn sagen? Gibt es Anlass für die Annahme zu sagen, ja, da findet zumindest ein Stimmungswechsel statt, oder gibt es eine Aufbruchsstimmung nach diesem Gipfel?
Ja, so ein Stimmungswechsel findet auf jeden Fall statt. Mit dem Paradigmenwechsel möchte ich Herrn Pörksen ein bisschen widersprechen. Wenn das jetzt ein Paradigmenwechsel ist, dann sieht man das in den CO2-Emissionen in den nächsten Jahren. Es ist ja die Notwendigkeit, die auch in der Abschlusserklärung übrigens steht, dass bis 2030 die Emissionen in etwa halbiert werden. Bisher sind die Emissionen völlig im falschen Trend, nämlich sind gestiegen und seit Jahren jetzt ungefähr stabil geblieben. Und wenn von hier ein Aufbruchsignal ausgeht, dann müsste sich das in den nächsten Jahren ändern. Ich habe den Eindruck, es geht ein Aufbruchsignal aus, aber es ist zu schwach. Deswegen ja auch der Aufruf, in den nächsten Jahren die Klimaziele nachzubessern. Es haben ja Experten berechnet, dass wenn die einigermaßen fundiert unterlegten Maßnahmen umgesetzt werden, wir beim Ende des Jahrhunderts nicht mehr auf 2,7 Grad Erwärmung landen wie vor der Konferenz, sondern bei 2,4 Grad. Das ist eine ganze Menge, aber es ist sehr, sehr viel mehr nötig, vor allem in puncto Umsetzung, was dann aber nicht Konferenzen machen, sondern die Staaten selber alle in eigener Verantwortung.
Ich ordne mit dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen aus Tübingen die Themen der Woche. Und er war in den letzten Monaten, ich habe es am Anfang schon einmal erwähnt, in Los Angeles zu Gast. Er war da Fellow im Thomas-Mann-Haus, war also nicht in Tübingen. Und Herr Pörksen, Sie haben erzählt, dass Sie sich in dieser Zeit dort viel mit der Frage beschäftigt haben, wie Gesellschaften aus Krisen lernen. Und das passt ja gut zu dem, was wir gerade eben zur Klimakonferenz gesprochen haben. So diese Frage nach, ist das ein Stimmungswechsel oder muss richtig ein Paradigmenwechsel in der Betrachtung dieses Themas her. Sie haben dazu verschiedene Dinge geschrieben. Ein Essay ist zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung erschienen und Sie argumentieren darin, dass sogenannte Pseudo-News und Hypes Debatten blockieren, die eigentlich dringend nötig werden. Also eine Formulierung ist noch bei mir hängen geblieben. Sie schreiben vom Kult der Kurzfristigkeit, zum Beispiel beim Thema Klimawandel. Können Sie das einmal erklären? Was genau meinen Sie da?
Ja, sehr gerne. Wir haben ja eine veränderte Mediensituation, die so aussieht, dass wir mit unfassbar präzisen Echtzeitquoten sehen können, was funktioniert in einem härter werdenden Kampf um Aufmerksamkeit. Welche Geschichte geht gerade in Südindien viral oder in Mecklenburg-Vorpommern durch die Decke? Und man kann sehen, wie gut funktioniert die Story über einen unheimlich wirkenden Tintenfisch in einem japanischen Hafenbecken im Vergleich zu einem so abstrakten, schwergängigen, auch überfordernden, unendlich komplexen Problem wie dem Klimawandel. Und was mich beschäftigt und beschäftigt hat, ist die Frage, in welcher Zeitsphäre eigentlich mediale Berichterstattung stattfindet. Meine These lautet, Aktualität ist überschätzt, auch wenn ich das jetzt in einer tagesaktuellen Sendung des Deutschlandsfunks Ihnen hier so vor den Latz knallen muss. Aktualität ist überschätzt. Was langsam geschieht, allmählich geschieht, ist tatsächlich von existenzieller Relevanz. Und das können Sie genau am Beispiel des Klimawandels sehen. Also was sich da in Jahrzehnten, in Jahrhunderten vollzieht, besitzt eine existenzielle Relevanz. Und was aktuell jetzt geschieht, der neueste Beschluss, die neueste Wendung, das Ringen um irgendeine Formulierung in der Abschlusserklärung von Glasgow, das erzeugt womöglich einen kurz aufschäumenden Stichflammeneffekt, aber keine nachhaltige Berichterstattung. Und Dieser Kult der Kurzfristigkeit, die Orientierung an Stichflammeneffekten, am Aufreger des Moments, lässt gewissermaßen die Notwendigkeit, unsichtbar werden, in der langen Linie zu denken. Ganz gleich, ob es um die Pandemiebekämpfung geht, ob es um den Klimawandel geht, ob es um ein Konzept digitaler Bildung oder andere Grundsatzfragen geht. Und von diesen Grundsatzfragen, für diese Grundsatzfragen braucht das letzte Satz eine andere gewissermaßen Adlerperspektive der Betrachtung, einen sortierenden, wenn Sie so wollen, planetarischen Journalismus, der zeigt, was funktioniert und was nicht.
Da wollte ich auch tatsächlich ansetzen, denn Sie werfen ja zum Beispiel dem Journalismus vor, auch bei Themen wie der Klimakrise, eben zu sagen, da ist jetzt eine Überflutung, da können wir jetzt draufgehen, und dann werden aber die großen Fragen in den Hintergrund gerückt. Trotzdem würde ich sagen, auch Sie selber profitieren ja auch von dieser Aufmerksamkeitsökonomie. Also ich fand es spannend, Sie haben zum Beispiel in einem Text auch beschrieben, wie Sie selber mit dem Auto in einem Waldbrandgebiet in der Nähe von L.A. feststecken und darauf warten, dass die Autobahn wieder freigegeben wird. Damit beginnen Sie Ihren Text, dann gehen Sie in die allgemeineren Überlegungen. Aber mit diesem Beginn, mit dieser Frage, also die Frage, die ich mir dann stelle, wird er das überleben? Damit catchen Sie mich natürlich, damit bleibe ich dran und damit werde ich dann auch empfänglich für vielleicht die höheren theoretischen Fragen. Also kann man ja auch nicht sagen, die ganze Aufmerksamkeitsökonomie einfach abschaffen, oder?
Ja, guter Punkt. Also in der Tat, also ich hoffe natürlich, oder wenn wir allgemeiner sprechen, jetzt unabhängig von meinem kleinen Textchen da am Rande der Autobahn, der tatsächlich so entstanden ist, dass da auf einmal ein großer Halt war und man stundenlang, fünf Stunden lang da stand, weil rechts oder links der Autobahn ein Brand eingesetzt hat und die Löschflugzeuge nun dort gebraucht wurden. Aber unabhängig von diesem kleinen Text oder dieser Beobachtung, natürlich brauchen wir Personen, Geschichten, Schicksale, aber als Instrument, als Werkzeug und nicht als Wert an sich. Also dieses Werkzeug einzusetzen, um eine größere Frage, eine Zukunfts- und Menschheitsfrage sichtbar zu machen, die unendlich komplex, abstrakt ist, die uns kognitiv überfordert, die multikausal ist, die eine dröge, medial schwer verwertbare Allmählichkeit hat, das ist aus meiner Sicht vollkommen legitim. Aber erinnern Sie sich noch an die Hypes des Wahlkampfs? Ist Armin Laschet in Büroschuhen hat ein wichtiger politischer Journalist in höchster Erregung getwittert, in Büroschuhen ins Flutgebiet marschiert? Und was sagt das vielleicht über sein Hohoho, über seinen Charakter aus? Oder irgendjemand, der wieder mal ein Inlandsflugverbot fordert? Und da sehe ich schon richtig sozusagen die Multimedia-Performer bei den Boulevardportalen, die sehe ich schon so richtig durchglühen. Meine Güte, das können wir wieder als Aufreger hochziehen. Und hier dafür zu plädieren, dieses Dringlichkeitswettrüsten, so nennt das die Künstlerin Jenny O'Dell, dieses Dringlichkeitswettrüsten im Aufmerksamkeitsbusiness zurückzufahren zugunsten einer ausgeruhteren Perspektive, zugunsten eines Bemühen um langfristige Analyse, zugunsten eines gewissermaßen Adlerblicks, was funktioniert in einer von Krisen umzingelten Gegenwart und was funktioniert nicht, das scheint mir eigentlich als das Gebot der Stunde. Also weg von dem Hype der Tagesaktualität hin zu einer Auseinandersetzung mit existenzieller Relevanz, weg von einem rein zeitlich bestimmten Aktualitätsbegriff hin zu einer anderen Art der Grundsätzlichkeit.
Wir haben gerade schon über Ihre Zeit als Fellow im Thomas-Mann-Haus in Los Angeles gesprochen, Herr Pörksen. Bis Mitte Oktober waren Sie da vor Ort und das Thomas-Mann-Haus, das steht, ich habe auch schon gesagt, in L.A., das ist das ehemalige Wohnhaus von Thomas Mann. Und ich habe mal geschaut, es gibt Bilder, da sieht man ein hell erleuchtetes weißes Haus, das steht in einem Garten mit Palmen und lässt sich ja, gut arbeiten da, das haben Sie schon gesagt. Und wer Fellow dort ist, Herr Pörksen, soll sich eben auch mit Akteurinnen und Akteuren vor Ort vernetzen. Und Sie sind unter anderem in Silicon Valley gefahren und haben sich da mit vielen Menschen unterhalten und haben auch schon angedeutet, dass es da so ein ganz großes Aufholbedürfnis gab. Gibt es im Silicon Valley noch diesen unternehmerischen Aufbruchsgeist, der auf dem Internet basiert, den es in den Anfängen gab?
Absolut, dieser Geist ist unbedingt noch da, aber es gibt natürlich nach dem Trump-Schock so etwas wie eine tiefe Verunsicherung. Auch dort liest man natürlich die internationale Presse. Früher konnte das Silicon Valley nichts falsch machen. Jetzt, so scheint es den Akteuren dort, kann es eigentlich nichts mehr richtig machen. Aber Sie haben es schon angedeutet, Sie haben es schon erwähnt. Ich habe mich vor allem mit den frühen Computer-Hippies beschäftigt und befasst. Also mit Leuten wie Ted Nelson, dem Erfinder des Hypertext-Konzeptes, oder mit Lee Felsenstein, der den ersten portablen Computer gebaut hat in einem Club, der mit Steve Jobs und Wozniak ungeheuer einflussreich war mit Blick auf das Silicon Valley. Oder ich habe mich beschäftigt mit einer der ersten Online-Gemeinschaften der Welt im Hausboot-Areal von Sausalito gelegen. Und das hat mich in besonderer Weise fasziniert, weil man da wirklich sehen kann, an welcher Stelle ist man eigentlich falsch abgebogen in Richtung Facebook, in Richtung Gier, in Richtung Ausbeutung der Nutzerinnen und Nutzer. Also wenn Sie diese ersten Online-Gemeinschaften studieren, dann sehen Sie in diesen frühen utopischen Gemeinschaften eigentlich ein anderes Netz. Und da genau die Bedingungen dingfest zu machen, also woran liegt es eigentlich, wie müssten diese anderen Pfadentscheidungen aussehen? Direkte Treffen, nicht zu groß werden, ein Abo-Modell, also Verzicht auf Anzeigen und damit eine ganz andere Ökologie der Information, eine sehr viel stärkere Moderation, also die Pöbler und Provokateure, die es natürlich auch in den 80er Jahren, da wurden diese Gemeinschaften gegründet, schon gab, die sehr viel stärker einzuhegen und den Missbrauch der Freiheit zu begrenzen. All das ist aus meiner Sicht ungeheuer interessant, weil man sieht, es gibt Alternativen. Es gibt Modelle, die funktioniert haben und die anders funktioniert hatten, mit denen vielleicht Menschen nicht so super reich werden, aber das ist nicht das größte Problem, das wir zu gewärtigen haben.
Und wie war das allgemein? Sie waren ja, ich habe es vorhin auch schon erwähnt, einer der ersten, die dann wieder in die USA durften, vor den Menschen, die jetzt auch touristisch wieder hin dürfen. Wie nehmen Sie das politische Klima wahr, jetzt auch abseits vom Silicon Valley? Immerhin haben in Virginia ja gerade die Demokraten die Gouverneurswahl verloren.
Also das politische Klima, und das ist keine Neuigkeit, ist geprägt von einer ungeheuren Polarisierung. Es gibt die Polarisierung in Fragen des Klimawandels, die Polarisierung mit Blick auf die Corona-Politik, die Polarisierung mit Blick auf die sogenannte Identitätspolitik. Das war in fast allen Gesprächen erlebbar. Und das ist deshalb in besonderer Weise dramatisch, weil wir ja aus meiner Sicht zumindest, und das hat ja auch diese Stunde des Gesprächs gezeigt, nicht so nötig brauchen wir eine visionäre und entschiedene Politik im Umgang mit den Krisen der Gegenwart, die Pandemie, den Klimawandel, andere Krisen, haben wir zumindest gestreift. Und wie soll visionäre Politik gelingen vor dem Hintergrund von Polarisierung? Wie soll die Konsens- und Kompromissbildung gelingen vor dem Hintergrund einer vollkommenen Entzweiung, dass sie auf der einen Seite Kinder haben, die sich dann auf Weisung ihrer Eltern oder derjenigen, die sie beeinflussen, die Maske vom Gesicht reißen und irgendwelche Schilder hochhalten. Ich habe das Recht auf meinen eigenen Sauerstoff, und Impfverweigerer, die noch auf dem Weg in die Intensivstation die Schwestern anspucken und sagen, zieh deine lächerliche Maske aus, es gibt kein Corona. Und auf der anderen Seite Menschen, die eine entschiedene andere Pandemiepolitik wollen. Also wie soll dergleichen gelingen und wie soll eine positiv gestaltende Politik entstehen und nicht bloße Verhinderungskoalition oder immer neue Wendungen, die uns letztlich vom Wesentlichen ablenken. Ich habe da nur Fragen und nicht die Antworten, aber das hat mich außerordentlich beschäftigt in vielen Gesprächen, die ich dort geführt habe.
Bernard Pörksen, vielen, vielen Dank für Ihre Gedanken und für diese Stunde. Und ich finde, wir gehen doch raus aus dieser Stunde mit einer Idee oder mit Gedanken zumindest für eine zukunftsweisende Politik. Und das ist doch was Positives, was wir mitnehmen können, oder?
Ja, absolut. Und ich würde sowieso sagen, also in einer demokratischen Gesellschaft ist Hoffnung letztlich alternativlos. Also in diesem Sinne.
Vielen Dank, Herr Pörksen, für die Stunde.
Ich danke Ihnen.